Das ist schon was Komisches hier mit diesen Ohren. Entweder sind meine Ohren zu groß oder zu klein, ich weiß es nicht. Aber es sitzt irgendwie immer ein bisschen blöde. Wenn wir können, stehen wir nochmal auf. Ich möchte mit uns am Anfang nochmal beten. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, heilige du uns in der Wahrheit und dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das Thema heute: Appell zur aktuellen Situation 2020. Wenn ich jetzt ausführlich berichten würde und diese Predigt so richtig in Einzelheiten strukturieren würde, dann würden wir, glaube ich, noch 2 Wochen hier sitzen. 2020 ist unglaublich viel passiert. Ja? Und eine Sache, die uns ja bis jetzt noch beschäftigt, ist ja diese ganze Corona-Geschichte. Und ich möchte am Anfang eine Bibelstelle vorlesen, die steht im Alten Testament, dem Propheten Amos, Kapitel 3, Vers 6. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Das ist eine unglaubliche Aussage. Da steht nicht, und der Herr hat es zugelassen, sondern, und der Herr hat es nicht bewirkt. Das ist für uns als Christen vielleicht ein bisschen komisch, weil wir ja glauben, Moment mal, unser Herr, der ist doch voller Gnade und voller Liebe und voller Barmherzigkeit und Zorn, Gericht und so, das passt doch nicht zu unserem Gott. Das will man uns ja auch weismachen, dass wir so einen lieben Gott haben, ja, der liebe Gott, der macht das schon. Ich habe schon öfters gesagt, der liebe Gott, den gibt es in der Bibel nicht. Es gibt einen Gott der Liebe, ja, aber der liebe Gott, den gibt es nicht. Dann hat der Mensch sich erfunden. Ja, dieser liebe Gott, der die Sünde ansieht, sie stehen lässt und sagt, kein Problem, macht ruhig, was ihr wollt. Ich bin doch gnädig, ich bin doch lieb. Nein, wir haben auch einen Gott und über den predigt man nicht mehr. Ein Gott der Heiligung, der Heiligkeit. Ein Gott der Rache sogar. Ja? Aber Gottes Rache ist heilig. So wie bei uns, ja. Und wir haben einen zornigen Gott. Und der erste Punkt, den ich so gleich am Anfang mit uns beleuchten möchte: Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Jetzt aber kommen die Gerichte. Und ich weiß gar nicht, warum so viele Christen jetzt so wie so wilde Hühner durch die Gegend laufen. Das, was jetzt passiert, Leute, das ist alles erst der Anfang. Es wird viel schlimmer. Ich will jetzt nicht in Details gehen, aber ihr könnt meine Predigtreihe Endzeitkompass ja nachhören. Ja, wird noch viel schlimmer. Aber das möchte ich sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 29 und 30. Werden nicht 2 Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater? Gott hat selbst diese kleinen Tiere völlig unter Kontrolle. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Bei manchen ist es vielleicht leicht, ja? Aber bei manchen ist es schwierig zu zählen, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Haare so ein Mensch hat. Keine Ahnung, aber es sind schon, glaube ich, nicht wenige. Und die Bibel sagt, dass Gott jedes einzelne Haar von dir persönlich kennt, von jedem Menschen auf dieser Erde. Und wenn wir dieses ganze Universum sehen, dann sprengt das unsere Dimension und wir stehen nur staunend da, die Kinnlade fällt uns runter und wir können nur sagen, Herr, du bist einfach zu groß. Und dieser Gott, der dieses Ganze managt, der ist jetzt nicht da oben und sagt, mit meinem Latein bin ich am Ende, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Die Menschheit, die ist jetzt so, also ich habe keinen Weg mehr. Ihr lacht darüber, aber so verhalten sich ganz, ganz viele Christen gerade. Als hätte Gott die Kontrolle verloren und er kann dein kleines Leben nicht mehr managen. Das stimmt ja. Oh, deine Probleme sind für Gott viel zu groß. Gott ist übrigens auch nicht allmächtig. Nein, er scheitert an deinem kleinen Leben. Du lachst darüber, aber wir verhalten uns oft so, dass wir das glauben. Viele Christen, die heulen mit der Welt um die Wette. Nicht unsere Aufgabe. Wir sollen Licht sein. Wir sollen Salz sein. Wir sollen den Menschen gerade jetzt zeigen, du, das, was jetzt passiert, das sagt die Bibel voraus. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich zu mir nach Hause ein. Meinetwegen kannst du ruhig eine Maske tragen. Ja, aber wir schlagen mal die Bibel auf. Und ich kann dir noch mehr sagen. Nicht, weil ich wissend bin, weil die Bibel alles schon offenbart. Warum machen wir das eigentlich nicht? Stattdessen reden wir und diskutieren mit und verhalten uns eines Christen oft unwürdig. Das ist meine Wahrnehmung. In Offenbarung Kapitel 7, die Verse 1 bis 3, wo ja diese ganzen Gerichte ganz speziell so beleuchtet werden, in einer manchmal schwierigen Sprache, aber wenn man die Sprache des Alten Testaments versteht und die Bildersprache der Bibel, ist das alles nicht so kompliziert. Aber was hier steht in Offenbarung 7, 1 bis 3, nach diesen sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Hört euch da was auf? Die Diener Gottes, diese Engel, die haben alles im Griff. Die sind noch nicht mal Gott. Sie sind nur Boten Gottes. Kein Wind, nichts kann passieren. Sie halten alles fest. Es geht weiter. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang herabsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und der rief mit lauter Stimme den vier Engeln, zu denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen versiegelt haben. Wer hat dort in der Offenbarung die absolute Kontrolle? Wer? Der Teufel? Amen. Man kann die Offenbarung so lesen, dass man Angst bekommt und sagt, oh, was kommt da alles auf uns zu? Und da sind ja brutale Dinge. Das will ich nicht wiederholen. Da habe ich alles schon euch gesagt. Endzeitkompass, die vier Teile. Aber die Offenbarung kann man auch anders betrachten. Nämlich, dass Gott diese Welt, die den Chaos zugeht, völlig unter Kontrolle hat. Er macht einmal so. Engel, nächste, und es wird gemacht. Und selbst die Dämonen und selbst der Teufel ist ein Kettenhund Gottes. Er darf nur das machen, was Jesus Christus erlaubt. Nicht ein Millimeter mehr. Das müssen wir glauben. In Offenbarung 16 oder Offenbarung 8, Vers 6, den zuerst. Da steht: Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Sie machten sich bereit, um zu posaunen. Wer hat denn dann Startsignal gegeben? Der Teufel? Nein, Gott. Gott hat gesagt, macht euch bereit, geht gleich los. Wer die Befehle gibt, ist der Befehlshaber, oder? Das ist interessant. Es passiert nicht eine Dinge auf die, nicht eine Sache auf dieser Erde, die Gott nicht völlig unter Kontrolle hat. Und das letzte, Offenbarung 16, Vers 1, ich könnte so viele Bibelstellen vorlesen, aber das langt. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen: Geht hin und gießt die sieben Schalen von des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Wann passiert es? Wenn Gott so macht. Mach mal. Dieser Gott, der ist in Jesus Christus dein Vater. Musst du dich fürchten? Wenn du ihn hast. Leute, ich möchte euch das heute so ins Herz hämmern. Schaut nicht auf den Coronavirus. Und schaut nicht auf irgendwas, was da Leute schwätzen und was weiß ich, da komme ich gleich noch zu. Werdet euch bewusst, mein Vater im Himmel hat alles unter Kontrolle. Alles. Und auch dein kleines Leben. Gott hat alles unter Kontrolle. Was steht in Galater Kapitel 6, Vers 7? Ein wichtiger Satz, auswendig lernen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er nicht ernten. Ja, so glaubt es die Welt. Man kann Gott mit Füßen treten, man kann seine Gebote beiseite nehmen und da oben, der pennt, der macht sowieso nichts. So haben wir uns über Jahrzehnte, ich behaupte über Jahrhunderte, vielleicht sogar über Jahrtausende, verhalten wir uns Gott gegenüber so. Und dass Gott nicht gleich eingreift, ist nur seiner Gnade zu verdanken. Gott spielt schon lange nicht mehr mit der Moral und Ethik dieser Welt. Seit Jahrzehnten entfernt man sich immer mehr von Gottes Geboten. Die Ethik und Moral wird immer sündiger. Was vor einigen Jahren noch zu Recht mit Strafe geahndet wurde, ist heute salonfähig gemacht worden, besonders auch in der pädagogischen Ausrichtung. Gender lässt grüßen. Da bin ich auch drauf eingegangen, in diesen Endzeitkompass. Meint ihr denn, dass Gott das sich alles bieten lässt? Was man mit seiner Schöpfung macht? Sünde wird salonfähig gemacht. Das ist doch alles nicht so schlimm. Ja? Und Leute, wir sind gerade dabei zu ernten, was wir ganzen Jahrzehnte sehen. Und manche sagen, ja, aber warum greift denn Gott nicht ein? Oh, der du so sprichst, du kennst Gott überhaupt nicht. Gott redet die ganze Zeit. Er redet durch diese Gerichte zu deinem Herzen. Und er möchte, dass du aufwachst. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn Gott schweigt. Wenn Gott schweigt, dann geht die Welt unter. Noch redet Gott. Noch redet er. Noch kommt er zu uns. Auch wenn das für uns vielleicht befremdend ist. Gott hat alles unter Kontrolle. Aber jetzt kommen die Gerichte. Und das Zweite. Es gibt momentan Leute, die in der Gefahr stehen, die Wiederkunft Jesu berechnen zu wollen. Ja? Es ist eine ganz große Gefahr momentan, die Gefahr der Zeitrechnung zur Wiederkunft Jesu Christi. Und dazu möchte ich mit uns mal ein paar Bibelstellen lesen. Die erste steht in Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf den Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das heißt, die ersten Jünger, die bestanden ja aus Juden, die hatten diese Frage auch auf dem Herzen. Herr, wann kommst du wieder? Und in Matthäus 24, Vers 36 steht, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Und Markus Kapitel 13, Vers 32, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Das ist eine Ohrfeige für alle, die rechnen wollen. Wir dürfen und sollen die Zeit prüfen und gucken. Ja, und es spricht vieles dafür, dass Jesus wiederkommt. Aber keiner von uns weiß wann. Keiner. Denn in 2. Petrus 3, Vers 8 steht, dies sei dir bewusst und bekannt, dass ein Tag wie 1000 Jahre ist. Und 1000 Jahre für Gott wie ein Tag. Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung. Das, was für uns unglaublich lange dauert, ist für Gott ein Wimpernschlag. Und ich sage euch eins, das haben viele gerechnet, auch viele Christen. Ich spreche jetzt nicht von den ganzen Sektierern, ja? Ich spreche jetzt nicht von den ganzen Sektierern, Zeugen Jehovas und Co. und die Sieben-Tags-Adventisten, die haben ja schon auch so oft gerechnet. Jesus kommt dann und dann wieder und noch so ganz abgedrehte Sekten, die völlig durchgeknallt sind. Von denen spreche ich nicht. Ich spreche von Christen, die meine Brüder sind, die eigentlich eine gesunde Lehre vertreten, aber die angefangen haben zu spekulieren. Und sie sind alle gescheitert und alle haben sich verrechnet. Und das wird sich nicht ändern. Es wimmelt momentan nur so von Endzeitexperten. Wenn man in die mediale Welt geht, auch ins Internet, ein Experte größer als der andere. Lasst euch da nicht verführen, Geschwister. Wisst ihr, ich habe auch Angst, und das möchte ich euch heute sagen. Ich habe Angst, weil wir in einer Zeit leben von Predigt-Junkies. Predigt-Junkies. Viele Christen hören sich Predigten über Predigten an und lesen nicht mehr ihre Bibel. Es ist gut, gute Botschaften zu hören. Es ist wunderbar. Aber wenn das deine stille Zeit ersetzt, dann bist du auf dem Holzweg. Du musst an die Quelle gehen. Die Quelle ist keine Predigt, auch meine nicht. Vergiss es. Die Quelle ist allein das Wort Gottes. Und da müssen wir wieder hin. Die Gefahr der Zeitrechnung zur Wiederkunft Jesu Christi. Das wollen uns Leute jetzt weismachen und machen Druck und Panik, ja? Sei dir auch bewusst, was du sagst. Manche Christen, die hauen so die Dinger raus, ja? Der Antichrist kommt bald und die Welt geht unter und es geht alles zappenduster. Und neben ihnen sind die jungen Leute, vielleicht die eigenen Kinder. Was seht ihr in ihre Herzen? Wollt ihr, dass sie sich am nächsten Baum aufhängen? Dann macht das weiter. Dann macht das weiter. Dann macht das absolut weiter. Möchtet ihr, dass sie sich in den Drogen hineinbegeben, weil sie sagen, ich finde keinen Ausweg mehr? Welche Perspektive gibst du deinen Kindern? Welche Gedankengänge über die Wiederkunft Jesu? Positiv oder siehst du das alles nur schwarz? Du hast nicht die Aufgabe als Christ, den Antichristen groß zu machen und den Teufel groß zu machen und die Sünde groß zu machen. Du hast die Aufgabe, Jesus groß zu machen. Und das versäumen wir, ganz viele Christen. Und das müssen wir wieder hin. Wir müssen dahin und uns nicht von irgendwelchen Experten, Endzeitexperten da durcheinanderbringen zu lassen. Ja? Ein dritter Punkt. Was ist eigentlich unser Auftrag? Bei einigen Christen habe ich momentan das Gefühl, das komme ich gleich zu, also unser Auftrag von der Bibel her. 1. Mose 2, 15, 16. Du sollst die Erde bebauen und bewahren. Das war der Auftrag Gottes an Adam. Also wir sollen und dürfen uns auch für die Belange dieser Welt kümmern. Ja, wir als Christen. Und wir sollten uns auch klar positionieren. Lest mal die Propheten, wie die Ungerechtigkeit angeprangert haben. Und heutzutage hat man so seichte Christen, die sind wie ein Aal, nicht zu greifen. Die sind so schwammig in ihren Aussagen, ja, weil sie Angst haben, sie könnten ja eventuell Schwierigkeiten bekommen, wenn sie sich mal klar positionieren. Und was wir brauchen, sind Christen, die sich heute klar positionieren. Die sich klar positionieren. Ja, das kann sein, dass du vielleicht deinen Arbeitsplatz verlierst. Das mag sein. Aber ist dir dein Arbeitsplatz wichtiger als Jesus? Das kann sein, wenn du dich klar positionierst, dass du unbequem wirst. Dass Leute sagen, also du bist ein bisschen zu komisch. Du bist zu extrem. Du kannst doch nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt auch noch andere Wege zu ihm. Und in der ganzen momentanen Situation ist es so, dass manche Christen der Meinung sind, das, was jetzt alles passiert an Maßnahmen, was der Staat sagt, dann wird Römer 13 zitiert, ja, und dann heißt es, wir müssen uns dem Staat unterordnen und das müssen wir jetzt alle schlucken, was die sagen. Tut mir leid, das ist meines Erachtens nicht richtig. Wir müssen uns dem Staat unterordnen, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Wenn der Staat anfängt, Menschen zu diskriminieren, Leben zu zerstören, Moral und Ethik mit Füßen zu treten, dann haben wir sehr wohl unsere Salzwirkung. Ja? Dann müssen wir gegen ansteuern und müssen den Leuten sagen, Leute, ihr seid auf dem Holzweg. Diesen ganzen Gendermüll, der da produziert wird, da stellen wir uns gegen als Christen. Ja? Ich weiß, von was ich spreche. Wir haben schon Leute signalisiert, wenn du das nur einmal so tötest, dann machen wir den Laden dicht. Dann mach den Laden dicht. Macht ihn dicht. Das werde ich euch bis zu meinem Tod sagen. Gender ist Müll. Ist eine Erfindung aus der Hölle. Völlig gottlos, was da gesagt wird. Und das werde ich nie unterstützen. Mach doch den Laden dicht. Ja? Und manche andere Dinge, da darf man sich auch positionieren. Manche Christen sind wirklich wie so ein Aal. Wenn man sie unter vier Augen spricht, dann sagen sie, ja, manches von den Maßnahmen, Ist ja wirklich Hirngespinst, ja? Also man muss draußen Masken tragen und im Klassenraum trägt man jetzt neuerdings auch Masken und muss alle 20 Minuten lüften. Hä? Ich denke, die Luft ist so gefährlich. Ich muss draußen, bei gesundem Sauerstoff, muss ich eine Maske tragen und in einen Raum plötzlich wird Sauerstoff zugeführt. Kannst du mir das mal erklären, was das für einen Sinn macht? Gastronomiewerke, ja? Die ganzen Restaurants. Mir blutet das Herz. Mir blutet das Herz. Diese Leute haben ihre letzten Kröten investiert in Hygienemaßnahmen. Es gibt fast überhaupt keine Zahlen, wo da der Herd ist, dass Infektionen kommen. Und genau die macht man zu. Könnt ihr das verstehen? Die Leute auch nicht. Und das können wir nicht einfach sagen, ach ja, Römer 13 müssen uns dem Staat unterordnen. Sollen die doch alle verrecken. Soll doch der Staat ruhig so ungerecht die Leute behandeln? Sollen sie in die Insolvenz gehen? Sollen Familien zerstört werden? Wir als Christen halten uns da raus. Das sehe ich anders. Wir als Christen sollten den Mund aufmachen, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Und wir dürfen sehr wohl uns dazu äußern. Bloß wir sind mittlerweile in einer Welt, wo die Medien so kontrolliert werden, dass jeder, der auch nur ansatzweise etwas gegen die Regierung sagt, als Lügner, Nazi oder Verleugner oder Untergangstheoretiker gilt. Ja? Ich kenne so viele gläubige Leute, die haben das Rückgrat und positionieren sich, ja? Und die sind nicht gegen den Staat. Wir wollen für den Staat sein. Wir wollen für den Staat sein. Und deswegen sagen wir den Staat, Leute, ihr seid auf einen Holzweg. Diesen ganzen Gender, ihr zerstört die Ehen, ihr zerstört die Moral und Ethik. Es wird den Bach runtergehen mit euch. Das haben wir aus der Kirchengeschichte gelernt und nicht nur aus der, sondern so, seitdem es Menschen gibt. Wenn man Gottes Gebote mit Füßen tritt, ist der Untergang geweiht. Und deswegen müssen wir dagegen angehen. Und das ist deine und meine Aufgabe als Christ. Du sollst Licht und Salz sein. Und wir werden in ganz großen Drangsalen kommen. Die Bibel sagt es. Paulus sagt es in der Apostelgeschichte. Wer Jesus nachfolgt, wird in Drangsal kommen. Das ist einfach, das gehört dazu. Wisst ihr, unser Auftrag ist nicht, diese Welt zu retten. Jesus hat diese Welt erkauft, auch durch Schöpfung. Alle, er hat für alles bezahlt am Kreuz. Und eines Tages kommt neuer Himmel, neue Erde. Diese Erde, die wird eines Tages, laut Petrusbrief, verbrennen. Das ist so. Macht Gott eine neue Himmel. Erde. Das bedeutet nicht, dass wir willkürlich mit dieser Erde umgehen sollen, was wir tun. Sie verschmutzen und fürchterliche Dinge mit den Tieren alles machen. Ja? Diese ganzen Dinge. Grausam, was da abgeht. Das sollen wir nicht. Und da müssen wir uns auch klar positionieren. Gott hat zum Beispiel auch ein Herz für Tiere. Und das darf uns nicht gleichgültig lassen. Die ganzen Massentierhaltung, wie Tiere da verrecken. Das sind Gottes Geschöpfe. Und wenn du sagst, ach, weißt du, das interessiert mich nicht, Römer 13. Nein, 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 nein. In der Arche wurden mehr Tiere gerettet als Menschen. Gott hat ein Herz für Tiere. Aber den Auftrag, den wir haben, was haben wir denn für einen Auftrag? Wir sollen uns doch mal klar positionieren. Aber man hat heute Angst. Oh, wenn ich mich jetzt mal klar dazu äußere, dann hat es Auswirkungen. Ja, die wird es haben. Und wenn ihr glaubt, dass ihr klar mit Jesus in der jetzigen Zeit lebt und euch passiert nichts, dann habt ihr eine Geschichte, an die ihr glaubt, Grimms Märchen und Co. Wir werden in große Nöte kommen. Die werden wir kriegen. Bis hin zum Tod. Das sagt die Bibel. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, einige Menschen, die denken, Gott ein Wohlgefallen zu tun, wenn sie euch töten. Wir leben in dieser Zeit. Wir leben in dieser Zeit. Der nächste Punkt. Was mich beschäftigt, bestimmt meine Gemütsverfassung. Was beschäftigt mich? In Psalm 119, Vers 50 steht, dies ist mein Trost in meinem Elend, dass ich die Bildzeitung jeden Tag lese, dass ich die Medien studiere, dass ich YouTubes Videos bis zum Abwinken konsumiere. Steht es da? Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Deine Zusage, das Wort. In Psalm 119, Vers 92. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen, mein Elend. Wo kriegen wir die Quelle, die uns aus dem Elend herausholt? Allein hier in der Schrift. Ja? Was mich beschäftigt, das bestimmt meine Gemütsverfassung. Wenn du dich mit diesen ganzen Endzeitpropheten beschäftigst, mit der Weltuntergangsstimmung, ja, und wenn du jetzt den Teufel nur noch betrachtest und die ganzen Systeme, es gibt ja manche Christen auch, die fallen von der anderen Seite des Pferdes. Die sind jetzt die Allwissenden. Die wissen alles, was in den Herzen der Menschen ist und drehen auch durch. Ja? In meiner Bibel steht, dass nur Gott die wahren Motive des Herzens kennt, weil er der Einzige ist, der das Herz kennt. Du kennst nicht das Herz. Egal wie gut du einen Menschen kennst, du kennst ihn nur stückweise. Der Einzige, der einen Menschen von A bis Z durchleuchtet, ist Gott. Und übernimm du nicht seine Eigenschaften, es geht immer nach hinten los. Wenn du Gott spielst, dann bist du schon vom Pferd gefallen. Ihr werdet sein wie Gott. Ja? Und das ist auch so eine Eigenschaft, dass wir meinen, wir können Leute total lesen. Ja, das, was der macht, das hat nur den und den Grund. Woher weißt du das denn? Ja, der hat da Aussagen gemacht. Achso, kennst du sein Herz, aber kennst du alle Motive? Ist dieser Mensch vor dir offenbar wie vor Gott wie ein Buch? Vielleicht werden dann Leute manchmal ein bisschen ruhiger. Wir sollten da mal ein bisschen zurückfahren. Alle, auch ich. Beurteilen, ja, aber nicht verurteilen. Das Gericht, das ist nicht in deiner Hand und schon gar nicht in meiner. Das liegt in der Hand Gottes. Der wird eines Tages jeden Menschen vor sich haben, auch dich. Wir sollen Jesus betrachten. Im Hebräerbrief, da steht in Hebräer 12, 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, wörtlich wegschauen von allem anderen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Herzen ermattet. Das heißt, wenn du müde geworden bist, in Depression bist, kaputt, dann ist die beste Medizin, betrachte Jesus. Betrachte ihn. Verlieb dich neu in diesen Heiland. Schau ihn an, wie er gelebt hat. Du kannst dich nicht genug satt sehen. Und das wird deine Seele gut tun. Ein guter Vorsatz, den wir morgen alle machen. Jesus betrachten. Betrachten wir die ganze Woche Jesus und nächsten Sonntag wird es dir besser gehen. Lass mal viele Nachrichten auch weg und betrachte Jesus. Wer sich ständig mit der Dunkelheit beschäftigt, der wird bald im Dunkeln sein. Vorsicht Internet, sage ich nur. Ist so eine große Gefahr. Da gibt es auch etwas Gutes, will ich nicht abstreiten. Ich informiere mich manchmal auch, es gibt auch gute Seiten. Aber es hat ganz große Gefahren. Wisst ihr, ich kenne so manchen Seelsorger, gläubige Menschen, die haben sich nur noch mit der Dunkelheit beschäftigt und sind irgendwann selbst massiv in schwersten Depressionen reingekommen. Ich möchte keinen Namen nennen. Ich kenne Leute, die waren 10-mal gläubiger als wir alle zusammen. Die sind in der Nervenklinik gelandet. Kaputt, geistlich völlig umnachtet. Ich sage dir, es ist nicht deine und meine Aufgabe, Experte zu sein über Finsterniseinflüsse. Kannst du mir mal das sagen, wo das in der Bibel steht? Wir sollen Experten sein, wenn es um das Wesen Gottes geht. Das tut deiner Seele gut. Und weißt du, was es ist? Du musst dich nicht mit der Dunkelheit beschäftigen. Weißt du, wenn du das Licht kennst, dann kannst du ganz leicht Finsternis entlarven. Ein Experte auf dem Fälschergebiet auf Bilder, der wurde mal gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie solche Ahnung von diesem Maler? Sie wissen sofort, wo eine Fälschung ist, das ist ja unglaublich. Wo ist Ihr Geheimnis? Oh, sagt er, das ist kein Geheimnis, ganz einfach. Jetzt hört genau zu. Ich studiere täglich die Originale. Habt ihr das verstanden? Ich studiere täglich die Originale. Wenn du Jesus, der die Wahrheit ist, studierst, dann entlarvst du mit links jede Lüge. Du hast aber nicht den Auftrag, die Lüge zu studieren. Dann studierst du den Satan, denn er ist der Vater der Lüge, Johannes 8,44. Damit sollen wir nichts zu tun haben. Den haben wir lange genug vor unserer Bekehrung gedient. Ja? Willy Buchwald, sein Spruch: Wenn Jesus mich beschäftigt, kann mich der Teufel nicht beschäftigen. Ja? Es gab auf einer Bibelschule letzte Klausur. Man muss schreiben über das Wesen Gottes und seine Herrlichkeit und über den Satan und seine Macht. Jeder 3 Stunden Zeit. Los! Ja, und ein junger Student, der schrieb. Also, unglaublich, ja. Und plötzlich sagt der Professor: Stopp! Abgeben! Da sagt er: Ich bin nur beim ersten Punkt. Ich habe nur Gott betrachtet. Da schreibt er da unter: Für den Teufel keine Zeit. Die Professoren sind bei der Ausarbeitung der Klausur, eigentlich müssen wir ihn durchfallen lassen. Und dann sagt einer, wenn wir ehrlich sind, mit Abstand die beste Klausur, die je geschrieben wurde. Möge das doch unser Satz werden. Für den Teufel keine Zeit. Dieser junge Student, der war so in Jesus verliebt, der hat nur für ihn Augen gehabt, denn sein Herz war so erfüllt von Gott, der hat gar keine Zeit gehabt für den Teufel. Oh, das wünsche ich mir. Wenn das mal über dein und mein Leben steht. Zoe hatte für den Teufel keine Zeit. Georgie hatte für den Teufel keine Zeit. Ja? Georgios hatte für den Teufel keine Zeit. Oh, was für eine Aussage. Das würde ich mir wünschen, wenn das eines Tages über unser Leben steht. Ja? Und beschäftige dich nicht mit dem Dreck. Es war ein Mann, der hatte plötzlich beim Regen in eine Pfütze geguckt und er blitzelte etwas und er holte ein Goldstück raus. Wow, sagte der. Was für ein Segen! Von dem Tag an hatte man nie mehr die Sonne gesehen, weil er nur noch in den Pfützen dieser Welt nach Gold suchte. Vielleicht magst du eine Erkenntnis finden, wenn du dich mit dem Teufel beschäftigst. Aber das ist Dreck. Dreck. Und nochmal Dreck, als wenn du dich mit Jesus beschäftigst. Lass dieses Goldstück in der Pfütze, betrachte die Sonne. In Lukas Evangelium, Kapitel 21, Vers 28, da steht: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wenn das alles passiert, die ganzen Gerichte, dann sollen wir unseren Kopf nicht in den Sand stecken und das halbe Auge in YouTube? Nein. Wir sollen auf zum Himmel blicken und sagen: Herr, du kommst. Das ist unser Auftrag. In der Arche, wie viele Fenster gab es? Ein einziges. Wo war das? Oben. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 6, 16. Das ist eine Lektion für uns. Diese Gerichte, diese Menschen, die gestorben sind, Gott hatte nur davor bewahrt, dieses Elend nicht anzusehen. Und als wenn Gott sagt: Noah, wenn du da durchkommen willst, durch dieses Gericht, dann musst du aufschauen zu mir. Und wenn du durch diese ganze Pandemie vernünftig kommen willst, mit einem brennenden Herzen für Jesus, darfst du nicht auf die Politik schauen, auch nicht auf alles, was um dich rum ist, schon gar nicht auf den Virus, wirst du nur matschig im Kopf. Schau auf Jesus. Und er bringt dich durch. Das Vorletzte, was momentan mich bewegt, sind Streitigkeiten und, ich möchte so weit gehen, Diffamierung unter Christen. In 2. Timotheus 2, 24, da schreibt der Apostel Paulus: Ein Diener des Herrn, der soll nicht streiten. Oh, mögen das mal manche Brüder hören und auch Schwestern. Im 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 6, da steht: Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringen Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshandel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch, also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder und in Klammern Schwester und Schwester entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder, in Klammern Schwester und Schwester, und das vor Ungläubigen. Das, was momentan passiert, ist ein Trauerspiel. Es gehen Gemeinden kaputt durch diese Frage der Pandemie. Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Wo sind wir gelandet? Da beschmutzen sich Leute im YouTube und denken auch noch, sie sind die großen Propheten des Herrn. Schande über sie. Und die wird eines Tages wird der Jesus die Ohren lang ziehen. Da wird Jesus nicht mitmachen. Das ist beschämt. Ja? Da schickt man sich gegenseitig Videos und verletzt sich und spielt Gott. Die Motive werden dargestellt. Ja, der Bruder meint das genauso. Ach so, dann bist du Gott. Du kennst den Bruder doch gar nicht. In meiner Bibel steht, wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann geh du unter vier Augen zu ihnen hin. Und nicht mach es breit in YouTube und stell dich da zur Schau. Das ist eine Sache, die schadet der Gemeinde Jesu momentan ohne Ende. Da diffamieren sich Leute, da beleidigen sich Leute, ja. Und das nur, weil vielleicht manche Leute eine andere Sicht der Dinge haben. Das darf doch nicht dazu führen, dass wir so miteinander umgehen. Wo kommen wir denn dahin? Und die Leute denken noch, sie sind die Klugen und sind voll cool drauf, aber sie sind dabei, den Leib des Herrn zu zerspalten. Und das ist nie die Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Das müssen wir auch mal aushalten. Wisst ihr, wenn wir als Christen das nicht gelernt haben, dann haben wir gar nichts gelernt. Wir müssen aushalten, auch wenn mal jemand im christlichen Glauben eine andere Position hat. Trotzdem bleibt er doch mein Bruder und meine Schwester. Es sei denn, er lehrt völlig was Irres. Ja, wenn er sagt, Jesus ist nicht Gott oder so, oder die Erlösung am Kreuz ist nicht das Einzige. Ja, da müssen wir uns klar positionieren. Aber es gibt so viele Bereiche, auch im praktischen Alltagsleben, da kann man einen unterschiedlichen Blick haben. Da kann ich meine Meinung haben und du darfst deine haben. Da müssen wir mit unserem Gewissen vor Gott entscheiden. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig den Kopf abschlagen. Der Einzige, der geehrt wird, ist der Teufel. Und ich würde mir wünschen, wenn vielleicht auch manche Geschwister diese Predigt hören, dass sie endlich aufhören, so wild auf andere Geschwister zu schießen. Ja, und das noch vor der Welt. Und noch nicht mal, und sie brüsten sich. Die haben immer Unrecht schon, von vornherein. Warum? Weil die Bibel sagt, wenn du etwas hast gegen jemanden, dann musst du alleine zu ihm hingehen. Das ist eine Seuche, die sich eingeschleicht in der Gemeinde. Ja? Dieses immer nur hinter den Rücken reden. Ja, ja, ich möchte mal mit dir sprechen. Ja, es geht um den Bruder X, also ich mag ihn ja auch, ne? Und das ist jetzt auch Seelsorge, was ich dir anvertraue. Ja? Ja, ja. Und dann wird losgeledert. Ja? Das, so ein Gespräch kannst du gleich unterbrechen. Sag, Moment mal, ich höre nicht zu. Warum nicht? Nein, ich höre nicht zu. In meiner Bibel steht, wenn du gegen deinen Bruder etwas hast, geh hin und versöhne dich mit ihm. Oder mit deiner Schwester. Geh mal hin. Hast du die Nummer nicht? Ich habe sie da. Ich muss anrufen. Soll ich ihn anrufen für dich oder sie? Ruf sie mal an. So über 80% gäbe es keinen Streit, wenn man so handelt. Es gab einen älteren Bruder, der hat sich genauso verhalten. Da hat jemand losgeledert über eine Glaubensschwester und alle haben sich daran beteiligt. Und dieser Bruder sagt, halt, stopp! Warst du bei dieser Schwester? Nein, dann schweig. Geh zu ihr hin. Oh, die haben gut böse angeguckt. In seiner Gegenwart hat sich nie mehr jemand getraut zu lästern. Sei du das nächste Mal auch so. Man kann zwei Sachen mit einem Feuer machen. Öl reingießen oder die Decke. Entscheide dich für die Decke. Erstickt das Feuer. Ich habe in meinem Leben manches Mal erlebt, dass ich völlig falsch gedacht habe. Und mein Fehler war, dass ich mir nur eine Seite angehört habe. Hör dir immer zwei an. Hör dir immer zwei an. Bevor du richtest, hör dir erstmal den anderen an. Und dann verbinde. Wir als Christen sind Brückenbauer, nicht Auseinanderreißer. Wir sollen Menschen verbinden. Liebe verbindet. Ja? Es gibt genügend Zerrissenheit auf dieser Welt. Müssen wir nicht auch noch uns gegenseitig zerreißen? Wir sollen uns verbinden. Ja? Das ist übrigens auch ein Zeichen, dass du als Christ reif bist. Wenn du auch mal den Bruder und die Schwester stehen lassen kannst, vielleicht auch mit einer Erkenntnis, wo du sagst, das glaube ich nicht, dass es so ist, aber Jesus hat ihn lieb oder sie. Und ich werde meine Schwester trotzdem weiter lieben. Ja, und ich habe das oft erlebt, dass dann manchmal später Dinge auch dann klar werden, auch vielleicht für einen selbst. Ja. Das Vorletzte, lasst uns unseren Auftrag wahrnehmen. Unser Auftrag ist, die Sache Jesu Christi groß zu machen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 12. Geht in die Welt, macht zu Jüngern, tauft sie. Das wollen wir doch annehmen. Ja? Und Epheser 5, 16. Kauft die gelegene Zeit aus. Leute, noch haben wir Zeit. Und bevor wir uns den Kopf zerbrechen über irgendwelche Folgen, die jetzt passieren werden, über irgendwelche Zukunftsszenarien, lass das doch in Gottes Hand. Lass es doch alles in Gottes Hand. Und nutzt du doch die Zeit, um deinen Herrn groß zu machen. Ja? Sei doch einfach unterwegs. Ich würde mich freuen, dass wir, wenn ich prozentual das alles mal zusammenrechne, wie viele Leute momentan über diese ganze Pandemie reden, wie viele Stunden, wie viel Zeit da drauf geht. Was hätte in dieser Zeit passieren können, wenn du Traktate nimmst, auf die Straßen gehst und Menschen sagst, weißt du eigentlich, dass Jesus dich liebt? Und ich habe etwas festgestellt, gerade jetzt erkennen viele Menschen, wie schnell alles vergeht. Das sagt auch Lukas 21, 25, 26. Die Menschen, die sehen das Ganze und merken, Mann, wie zerbrechlich ist das Leben. Oh, ich habe in den letzten Monaten sehr viele Gespräche mit Menschen gehabt, die auch gefragt haben, was meinst du, wäre das noch schlimmer? Wie verhalten wir uns? Ja? Und dann ist es so schön zu wissen, Jesus groß zu machen. Hast du eigentlich Angst, Christian? Oh ja, ich habe auch Angst. Ja, du bist doch Christ. Ja, ich bin Christ, aber ein Erbärmlicher. Wie kommst du da durch? Ich gehe zu dem, der keine Angst hat, zu Jesus. Jesus ist die Aufnahmestelle für alle Angsthasen. Deswegen bin ich bei ihm. Ja? Jesus sagt, kommt her, wenn du Trübsal und Angst hast, darfst gerne kommen. Ich gehe mit meiner Angst zu ihm. Übrigens mit meiner Verzweiflung auch. Verstehst du alles in deinem Leben? Ich auch nicht. Ich verstehe so vieles nicht. Aber ich gehe zu dem, der alles versteht. Und ich bleibe einfach bei ihm. Ich sage, Herr, das ist alles zu groß für mich. Aber du kommst damit klar. Und das Letzte, etwas Erfreuliches, damit möchte ich schließen. Menschen bekehren sich. Diese Krise führt auch dazu, dass Menschen aufwachen. Ja? Dass Menschen wach werden und zuhören, was passiert. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, die das Missionswerk dort mit ihrem Mann leitet. Und sie sagt, wir kommen in den Gemeinden und Leute bekehren sich. Es hat eine Gemeinde während der ganzen Pandemie eine Evangelisation gemacht. Die haben einen Raum gemietet, wo 1500 Leute reinpassen. Aber die waren nur 200. Das haben sie deswegen gemacht, damit mit 200 evangelisiert werden können. Die haben viel Geld bezahlt. Was für ein Herz, ja? Und wisst ihr, was da passiert ist? Hunderte von Menschen sind dorthin gekommen. Immer wieder neue. Und das haben sich insgesamt fast 400 Leute das so bekehrt. Ist das nicht herrlich? Darüber sollten wir uns unterhalten. Und auch Christen wachen auf. Ich glaube, dass Gott diese Not auch gebraucht hat, damit wir alle mal wach werden. Ja? Dass wir merken, was ist nun wirklich in meinem Leben wichtig. Deswegen müssen wir manchmal so eine harten Dinger kriegen, ja? Damit wir aufwachen. Und der Missionsbefehl wird wieder in Angriff genommen. Menschen machen sich Gedanken, wie es weitergeht. Sie lassen sich etwas einfallen, wie man Menschen erreicht. Und man setzt neue Prioritäten. Man merkt plötzlich, Mensch, ich habe zu wenig für die Ewigkeit investiert. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Hast du in den letzten Monaten mal vor dem Herrn Jesus so gestanden und hast ihn mal gefragt, Herr, wie siehst du mein Leben? Womit bist du zufrieden? Was gefällt dir nicht? Und Herr, wo habe ich meine Prioritäten falsch gelegt? Rede zu mir. Und dann kann diese Krise der größte Segen für dein Leben werden. Weil Gott dir plötzlich Dinge bewusst macht, die hättest du vorher nicht geändert. Wir Menschen sind so, wenn es uns so gut geht, dann ist der liebe Gott, dann lassen wir ihn dann lieben Gott sein, ja? Aber durch so eine Krise merken wir, Mann, ich habe immer gedacht, ich habe alles unter Kontrolle. Plötzlich merken wir, wir haben nichts in der Hand. Ja? Und das Letzte, man wertschätzt hoffentlich ganz neu Gemeinschaft und Gottesdienste. Ich muss euch sagen, ich bin Gott dankbar für Zoom, sehr dankbar, aber das hier kann Zoom nicht ersetzen. Oder? Und wisst ihr, ich habe so die Zeit auch mal überlegt, was für ein Reichtum haben wir in unseren Geschwistern. Merkt ihr mal einen Satz. Damit möchte ich enden. Das Wort, das dich tröstet, kannst du dir nicht selber sagen. Das muss ein anderer tun. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Lass uns nicht um uns schauen und auf die ganze Not. Vielleicht wird es alles noch schlimmer. Kann sein. Aber wir tun unseren Kopf nicht in den Sand, auch nicht mit einem halben Auge nach YouTube, sondern wir stehen so vor unserem Herrn und sagen, Herr Jesus, ich schaue auf dich. Du wirst wiederkommen. Du bringst mich durch. Du hast angefangen mit mir. Du wirst mich eines Tages abholen. Amen. Lass uns die Zeit jetzt mal nutzen. Heute möchte ich die Fragen auslassen. Heute stellen wir keine Fragen.